Deutschlandfunk Interview.
Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine drückt auch dem letzten europäischen Gipfel in diesem Jahr seinen Stempel auf. Nach einigen Blockaden und Mühen waren die 27 Staaten Geschlossenheit. Das gilt auch für den lange umstrittenen Gaspreisdeckel. Der soll jetzt im Prinzip kommen. Am Montag allerdings müssen die Energieminister bei ihrem nächsten Treffen dann noch Details klären. Es dürften aber entscheidende sein. Am Telefon ist die Sprecherin der SPD für Energiepolitik und Klimaschutz. Schönen guten Morgen, Nina Scheer.
Guten Morgen, Herr Barenberg.
Frau Scheer, Olaf Scholz, habe ich den Bundeskanzler da richtig verstanden? Der Kanzler gibt seinen Widerstand gegen den europäischen Gaspreisdeckel auf, aber nur, wenn dieser Gaspreisdeckel gar nicht wirkt.
Also so strikt habe ich es nicht verstanden, sondern dass eine große Zuversicht besteht, eine Einvernehmlichkeit hinzubekommen, was natürlich grundsätzlich immer für eine größere Stabilität von Einigungen spricht, wenn man eben eine solche Einvernehmlichkeit hinbekommt. Und da die Gespräche ja jetzt noch andauern, beziehungsweise die Maßgaben für die Gespräche am Montag nun gesetzt sind für die Energieminister, möchte, glaube ich, hier auch keiner diesem Einigungsprozess jetzt vorgreifen.
Aber erkennbar wird ja schon deutlich, ist auch bei dem, was der Bundeskanzler gesagt hat, dass er eigentlich bei dem Standpunkt bleibt, den die Bundesregierung schon seit Wochen hat. Wenn überhaupt, dann kann ein solcher Deckel nur sehr hoch sein. Also ein hoher Preis, bei dem dieser Deckel überhaupt greift, während ja die Mehrheit der Mitgliedstaaten da eher auf einen geringen Preis setzt. 160 Euro sind da zum Beispiel gerade in der Diskussion. Aber das heißt doch eigentlich übersetzt nichts anderes, als wenn der Preis sehr hoch ist, wie es sich der Kanzler wünscht, dann, hat er selber gesagt, wird er nur ganz, ganz selten, wenn überhaupt, zum Tragen kommen. Ist das ein guter Kompromiss?
Gut, das Paket, was am Montag zu beschließen ist, besteht ja aus verschiedenen Elementen. Und insofern ist es wichtig, auf so einem Einigungspfad eben auch die verschiedenen Elemente mit zu betrachten. Und da wird natürlich schon geschaut werden müssen, wie viel kann man sich jeweils bei den verschiedenen Punkten entgegenkommen und was kommt dann hinterher im Gesamtpaket bei raus. Deswegen die Tendenz und die Einschätzung ist klar von deutscher Seite, dass man eben auf keinen Fall einen Preis möchte, der die Gaseinkäufe gefährdet. Und diese Message, die ist auch klar im Raum. Und dann geht es halt, Annäherungswerte zu schaffen. Es darf eben letztendlich der Preis nicht eine Gefährdung der Gaseinkäufe bedeuten, da ja nun mal Fakt ist, wenn die Händler dann meinen, aufgrund eines zu niedrigen Preises, den man in der Europäischen Union bekommt, dann mit den Tankern abzubiegen und woanders das Gas zu verkaufen, dann hätte niemand was davon.
Wie erklären Sie sich dann die Vehemenz, mit der Staaten wie Italien, Griechenland, Belgien und andere eben einen niedrigen Preisdeckel wollen, in der Erwartung, dass das möglich sein wird, damit den Gaspreis im nächsten Jahr, wo es wieder eng werden könnte, zu drücken?
Das sind eben unterschiedliche Einschätzungen über dieses benannte Risiko. Aber es ist letztendlich überall auch Verhandlungen am Tisch. Und das darf man, glaube ich, auch nicht verkennen, dass es natürlich auch um die Sorge geht von anderen Mitgliedstaaten, von einer recht großen Wirtschaftsnation Deutschland dann vielleicht an den Rand gedrängt zu werden, weil ja auch hier viel an Unterstützung, Energiepreisunterstützung jetzt gerade geleistet wird. Und da möchte man natürlich schon von verschiedenen Seiten mit den jeweils möglichen Maßnahmen am Tisch sitzen und eine Augenhöhe haben. So würde ich das interpretieren, dass hier auch an verschiedenen Ecken dann auch verschiedene Zahlen auf den Tisch gelegt werden. Aber am Ende sind es ja unterschiedliche Maßnahmen. Es müssen auch unbedingt noch erreicht werden, dass man sich verständigt auf die beiden Verordnungen zum beschleunigten Ausbau der erneuerbaren Energien. Das ist ein ganz wichtiger Bereich. Und dass man eben auch eine Antwort findet darauf, was jetzt gerade in den USA passiert mit dem Inflation Reduction Act.
Da will ich auch gleich mit Ihnen sprechen. Eine letzte Frage, gestatten Sie mir noch zu dem Gaspreisdeckel. Also wir alle haben ja noch in Erinnerung, und das ist ja in Europa auch kommentiert worden entsprechend, Deutschland war der Preistreiber im letzten Jahr, hat mit dafür gesorgt, einzukaufen, koste es, was es wolle, und damit den Preis eben erst in diese astronomischen Höhen zu treiben. Sie sehen also schon einen Grund, jetzt auch in den endgültigen Verhandlungen dann zu diesem Preisdeckel da etwas bescheidener aufzutreten und den anderen Staaten etwas entgegenzukommen, die eben unter anderem sich nicht so abhängig gemacht haben von russischem Gas, wie das in Deutschland der Fall war.
Ja, weil in den verschiedenen Maßnahmen, die ich gerade schon erwähnt habe, ja auch mitschwingt, dass man am stärksten ist, auch was das preisliche Gefüge angeht, wenn man gemeinsam handelt. Und deswegen ist das schon auch immer wieder ein Versuch, auch trotz unterschiedlicher Einschätzungen in Details, insgesamt zu einem Paket zu kommen, was gemeinsam alle tragen können. Wenn es hinterher dann doch Abweichungen geben würde, sind ja dann keine Einstimmigkeiten in allen Fragen erforderlich, dann müsste es so sein. Aber das Ziel, die Möglichkeit einer Einstimmigkeit sollte man nicht zu früh aufgeben.
Genau, weil das droht ja immer noch am Montag, dass dann Deutschland einfach überstimmt wird mit der Mehrheit der anderen. Lassen Sie uns über das massive Subventionspaket der US-Regierung sprechen, das Sie schon angesprochen haben. Dieses Paket von Joe Biden soll ja den grünen Umbau mit viel Geld in den USA unterstützen, aber europäische Unternehmen sind eben tendenziell benachteiligt. Jetzt beginnt die Debatte darüber ja erst. Sind Sie da für eine robuste Linie gegenüber den USA oder eher auf der Seite von Olaf Scholz, der ja darauf setzt, dass die USA, Deutschland und Europa da etwas entgegenkommen?
Das gilt auch, dass man beides tun muss. Denn natürlich einerseits, wenn man Handelspartnerschaften mit den USA hat, dann ist man gut beraten, natürlich auch Einigungslinien zu finden. Alles andere würde Handelspartnerschaften konterkarieren. Und es ist durchaus ja auch denkbar, dass aus bestehenden Handelspartnerschaften heraus, auch bei der Elektromobilität, dass man da vielleicht tatsächlich auch noch zu Einigungen kommen kann. Der Punkt ist aber eben, dass, darauf hat ja auch Macron hingewiesen, dass man bei bestehenden Wettbewerbsregelungen dann ein Problem bekommt, wenn sich einseitig einige Länder daraus ziehen. Und das droht eben jetzt mit der Aussage innerhalb des Inflation Reduction Acts bei den USA, dass eben heimisch produzierte Dinge bevorzugt werden sollen mit den Subventionen und Steuererleichterungen, die es dann gibt. Und an dieser Stelle ist natürlich tatsächlich eine Insolidarisierung dann da und darauf muss dann reagiert werden. Entweder man schafft es noch durch Verhandlungen, dies zu minimieren, oder man muss eben noch eine weitere Antwort darauf finden. Letztendlich muss aber ja zugleich gelingen, neben allem hohen Gut eines gemeinsamen Wirtschaftsraums und der Wahrung von Wettbewerbsrechten. Daneben ist natürlich ein unabdingbar zu erreichendes Ziel der Klimaschutz und die gelingende Energiewende. Und das muss natürlich auch in Europa gelingen. Und wir dürfen hier keine Nachteile erfahren. Da müssen wir uns auch wappnen und verschiedene Wege dann ausloten, wie dies zu erreichen ist. Insofern auch hier Stabilisierungsmaßnahmen, aber auch schon die beiden erwähnten Verordnungen, die am Montag ja in Brüssel auch am Tisch liegen, die Planungsbeschleunigung adressieren, dass man erleichtert, auch beim Beihilferecht will Ursula von der Leyen Erleichterungen vorlegen. Das ist dringend notwendig. Also wir müssen Erleichterungen bekommen beim Ausbau erneuerbarer Energien. Das ist auch eine Antwort auf wettbewerbliche Diskriminierungen von anderer Seite.
Also die eigenen Unternehmen, die eigenen Industriezweige mit zukunftsfähigen Produkten, die dann hier einfacher und flexibler und massiver unterstützen, im Zweifel auch mit neuen Schulden auf der europäischen Ebene?
Ja, wir hatten ja auch in der Corona-Pandemie schon Möglichkeiten, etwa dieses Programm zur Finanzierung von Kurzarbeitergeld. Also es gibt Instrumente, an die man anknüpfen kann und insofern sollte man da durchaus offen sein, alle Möglichkeiten in Betracht zu ziehen, um eben tatsächlich hier keinen Fadenriss zu haben. Wir sind jetzt schon in gewissen Hinsichten in einer dramatischen Abhängigkeit. Also wenn man 90% Importabhängigkeit bei Solarmodulen von China heute hat, dann ist das ein Alarmsignal. Und wir waren ja auch schon mal anders aufgestellt in Deutschland, haben hier auch sehr viele Arbeitsplätze wieder verloren in der Solarindustrie. Auch die Weltmarktführerschaft wurde von asiatischer Seite übernommen, von chinesischer Seite. Und das kann so nicht bleiben. Wenn wir die erneuerbaren Energien massiv nach vorne bringen wollen, in Europa, in Deutschland und Europa, dann muss das hier deutlich erleichtert werden mit verschiedenen Instrumenten, sowohl den Planungsbeschleunigungen, aber eben auch dem Beihilferecht und auch Unterstützungen, damit auch die verzerrten Marktbedingungen ausgeglichen werden können, die nicht nur aufgrund des Inflation Reduction Acts existieren, sondern auch aus anderen Gründen existieren. Ich habe schon die Marktverdrängung von chinesischer Seite erwähnt.
Heute hier live im Deutschlandfunk Nina Scheer von der SPD, die Sprecherin im Bundestag für Energiepolitik und Klimaschutz. Danke für das Gespräch.
Ich danke Ihnen auch.